Er kann es immer noch. Der Ball gehorcht ihm einfach. Scheinbar mühelos nimmt er ihn im Laufen mit, lupft ihn gekonnt über seinen heranstürmenden Gegenspieler und sprintet Richtung Tor. Kurzer Blick zur Seite, ein gekonnter Doppelpass mit dem Mitspieler und dann ein flacher, harter, präziser No-Look-Shot ins lange Eck. Die Zuschauer rasten aus und der Spieler, der strahlt, präsentiert die charakteristischen Szene. Zum bereits 5. Mal übrigens in diesem Spiel, dass seine Mannschaft mit 11:2 gewinnt. 5 Tore davon schießt er selbst, die anderen 6 legt er allesamt auf. Er hat das Spiel dominiert wie einst zu seinen besten Zeiten bei Barca oder für Brasiliens Nationalmannschaft. Der zweifache Weltfußballer, Weltmeister, Champions League-Gewinner Ronaldo de Assis Moreira, besser bekannt als Ronaldinho. Aber hier kickt er nicht in einem Stadion, nicht in einem großen Finale, sondern Jahre nach seinem Rücktritt auf dem Sportplatz eines Gefängnisses bei einem lockeren 5-gegen-5 Trainingsspielchen der Inhaftierten. Ronaldinho sitzt ein in der Agrupación Especializada de la Policía Nacional, einer Haftanstalt in Asunción, Paraguay. Aber wieso landete einer der größten Künstler der Fußballgeschichte in einer Zelle in Südamerika?
Ronaldinho sitzt derzeit in Paraguay hinter Gittern. Er hatte versucht, mit einem gefälschten Pass ins Land einzureisen. Sein echter Pass wurde ihm wegen unbezahlter Steuern entzogen. Noch ist unklar, wann er wieder freikommt.
Die Nachricht schlug natürlich hohe Wellen, weltweit. Aber die Frage bleibt, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Nicht der hellste. Okay, das mag stimmen, aber welche Rolle spielte dabei sein Bruder, sein Manager, dem er blind vertraute? Wir klären auf und zeigen, was passiert, wenn blindes Vertrauen verwundbar macht, wenn ein Weltstar, in dem Glauben groß geworden ist, dass Regeln für ihn nicht gelten.
Man nimmt sich, was man will,
dann wilde Gerüchte entstanden.
Davon stimmt? Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist wieder Malte Asmus und heute ermittle ich im Fall von Fußballstar Ronaldinho, der am Vormittag des 4. März 2020 auf dem internationalen Flughafen in Paraguays Hauptstadt Asunción verhaftet wurde und 5 Monate in einem paraguayischen Gefängnis verbringen musste. Um mal die Fallhöhe deutlich zu machen, für alle, die nicht genau wissen, wer dieser Ronaldinho war bzw. ist, hier ein ganz kurzer Abriss. Der Brasilianer Ronaldinho, Jahrgang 1980, der heißt mit vollem Namen Ronaldo de Assis Moreira. Und der war kein gewöhnlicher Fußballer, sondern ein Zauberer, einer, der mit dem Ball Dinge machen konnte, bei denen sich andere wahrscheinlich die Beine brechen würden.
Ronaldinho ist für mich der beste Spieler, den ich als Fan gesehen habe und mit dem ich in meiner Karriere gespielt habe. Wahrscheinlich war er der außergewöhnlichste Spieler überhaupt.
Das sagt hier bei Talksport Ex-Barca-Spieler Bojan Krikic. Und der hatte immerhin auch mal mit Lionel Messi zusammengespielt. Vergleichen, sagt er, könne man die beiden aber jetzt nicht 1:1. Trotzdem,
Ronaldinho war für mich etwas ganz Besonderes, fast schon magisch. Die Art, wie er Fußball gespielt hat, all die Dinge, die er auf dem Platz machen konnte, immer mit einem Lächeln im Gesicht.
Ein offensiver Mittelfeldspieler der Extraklasse, Weltmeister 2002 mit Brasilien, Champions League-Sieger mit dem FC Barcelona, spanischer Meister sowieso. Er kickte auch noch für Milan und PSG in Europa und wurde 2-mal Weltfußballer. Und er darf für sich verbuchen, dass sogar die Fans des großen Erzrivalen Real Madrid ihm, dem Barca-Spieler, applaudiert und Standing Ovations entgegengebracht haben.
Ich habe das im Spiel gar nicht mitbekommen. Ich habe das erst nach dem Spiel in der Aufzeichnung gesehen. Da habe ich erst gemerkt, wie bedeutend dieser Moment war. Es macht mich sehr glücklich, dass alle sich daran erinnern.
So etwas schaffen keine normalen Spieler, sondern nur Legenden. Und genau deshalb ist es auch so tragisch, was diesem Mann 2020 passierte, als ihn im wahrsten Sinne des Wortes ein Fehlpass in Paraguay ins Gefängnis brachte. Wir erzählen, wie er vom Ballkünstler zum Beschuldigten, vom Weltstar zum Häftling wurde, in einem Fall, der im Prinzip auch ein Lehrstück ist über Vertrauen, Abhängigkeit und über Verantwortung und dafür, was passiert, wenn ein Spieler nicht nur auf dem Platz geführt wird, sondern auch im Leben und zwar in die Irre, weil er alles abgibt, blind vertraut und am Ende verliert. Manchmal sogar alles. 4. März 2020, der internationale Flughafen Silvio Pettirossi vor den Toren von Asunción. Der ist in Aufruhr. Ronaldinho soll in wenigen Minuten landen. Er ist als Stargast einer Wohltätigkeitsveranstaltung eingeladen. Und Zug fährt der Fraternidad Angelical, einer neu gegründeten Stiftung, die bedürftigen Kindern kostenlose ärztliche Versorgung sichern will. Außerdem soll er in Paraguay noch sein geplantes Buch vorstellen, das den im Nachhinein unfreiwillig komischen Titel Genie im Leben tragen soll. Eine Horde begeisterter Fans begrüßt ihn am Flughafen, eine Blaskapelle spielt zu seinen Ehren. Und das Fernsehen, wie hier das lokale ABC-TV, ist live drauf. Eine Polizeieskorte bahnt ihm und seinem Bruder und Manager Roberto den Weg durch den Flughafen zu der Limousine, die ihn in sein Nobelhotel bringt. Alles wie immer, wenn Ronaldinho irgendwo auftaucht, wie immer ganz großer Bahnhof. Etwas ist allerdings an diesem Tag anders, aber davon erfahren Ronaldinho und Roberto erst in der Nacht etwas, als es nämlich plötzlich an den Zimmern der beiden klopft. Vor der Tür stehen Beamte des paraguayischen Innenministeriums, denn schon bei der Einreise war den Beamten der Grenzbehörde aufgefallen, dass mit den Pässen der beiden Brasilianer etwas nicht stimmen konnte. Es stellte sich heraus, die Dokumente waren gefälscht und die Konsequenzen fielen entsprechend heftig aus und sorgten rund um den Globus für Schlagzeilen.
Jogador Ronaldinho Gaúcho foi flagrado no Paraguai com um passaporte falso.
Former Brazilian football star Ronaldinho and his brother have been arrested in Paraguay over allegation that he entered the country on fake passports.
Ronaldinho Gaúcho fue detenido en Paraguay por sospechas de haber ingresado al país con documentos falsos.
Wegen seiner Einreise mit einem gefälschten Pass in Paraguay kommt der brasilianische Ex-Fußballstar Ronaldinho nun doch in Untersuchungshaft.
Ronaldinho und Roberto wurden festgenommen und der Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Urkundenfälschung. Die Brüder waren nämlich mit paraguayischen Reisepässen eingereist, die sich als plumpe Fälschungen entpuppten. Zwei Brasilianer mit paraguayischen Dokumenten, das klingt jetzt erstmal komisch und das ist es bei näherem Hinsehen auch, wie damals schon bekannt war, waren ihre brasilianischen Reisepässe, die Reisepässe von Ronaldinho und seinem Bruder, nämlich bereits 2018 einkassiert worden vom brasilianischen Staat, weil die beiden ein Bußgeld in Höhe von umgerechnet 2,2 Millionen Euro nicht beglichen hatten. Die Strafe war ihnen aufgebrummt worden, weil sie bei der Bebauung eines Grundstücks in ihrer Heimatstadt Porto Alegre massive Umweltschäden verursacht hatten. Soweit so nachvollziehbar, aber jetzt wird's kurios. Sie hatten bei der Einreise jetzt neue paraguayische Reisepässe vorgezeigt, vollwertige Dokumente mit Foto, gestempelt, offiziell ausgestellt, zumindest auf den ersten Blick. Aber die Dinger hatten eine Marke, denn die Passnummern auf den Pässen gehörten zu völlig anderen Bürgern Paraguays. Heißt, die Kombination aus Name, Nummer und Bild war frei erfunden. Die Pässe waren Fälschung. Und jetzt wird's noch kurioser. Ronaldinho und sein Bruder hätten überhaupt keine Reisepässe für die Einreise nach Paraguay benötigt. Ihre brasilianischen Personalausweise, die hatten sie noch, die hätten komplett ausgereicht, um legal ins Land zu kommen. Brasilien und Paraguay sind nämlich beide Mitglieder des Mercosur, des gemeinsamen südamerikanischen Binnenmarktes. Und dort gilt, wie zum Beispiel auch innerhalb der EU, vereinfachte Reisefreiheit, sowohl für touristische als auch für kurzfristige geschäftliche Zwecke. Deshalb hätte Ronaldinho, hätte aber auch sein Bruder diese paraguayischen Pässe gar nicht gebraucht. Diese Fälschung waren also nicht nur kriminell, sondern für den verwendeten Zweck auch komplett überflüssig. Tja, aber wieso hatten die beiden diese Dokumente überhaupt? Hier kommt jetzt eine weitere Figur ins Spiel, die den Fall erst richtig brisant macht. Eine Frau namens Dalia Lopez. Sie war die offizielle Gastgeberin von Ronaldinhos Paraguay-Reise, eine Unternehmerin und Eventveranstalterin. Außerdem die Gründerin der Stiftung Fraternidad Angelical, für die Ronaldinho ja die Werbetrommel rühren sollte. Und sie soll auch in die Sache mit den gefälschten Dokumenten verstrickt gewesen sein.
¿Dónde está Dalia? Es la pregunta que hasta ahora nadie pudo responder.
Wo ist Dalia? Das ist die Frage, auf die bis heute niemand eine Antwort hat. Die Unternehmerin, die durch den Fall Ronaldinho bekannt wurde und mit den gefälschten Pässen in Verbindung gebracht wird, verschwand plötzlich von der Bildfläche. Und genau deshalb sprechen wir von der meistgesuchten Unbekannten des Landes.
Doch kurz nach der Festnahme der Brüder passierte etwas Seltsames. Dalia Lopez, die verschwand. Auf Nimmerwiedersehen, die tauchte einfach unter. Die paraguayische Justiz erließ einen internationalen Haftbefehl, schaltete Interpol ein, doch bis heute ist die Frau nie wieder aufgetaucht. Und das macht diesen Fall noch kurioser, zumal, weil ja auch berichtet wird, dass sie beste Kontakte in Politik, Verwaltung und Wirtschaft Paraguays unterhielt. Und da gab es und gibt es natürlich gleich mal einen naheliegenden Verdacht, den auch Staatsanwalt Osmer Legal, wie er Reuters äußerte.
Sie könnte in ein Geldwäschesystem verwickelt sein. Und das bedeutet, dass wir auch alle anderen Beteiligten untersuchen müssen, einschließlich Ronaldinho.
Lopez könnte also Teil eines kriminellen Netzwerks gewesen oder auch immer noch sein, das mit Duldung von Regierungsmitgliedern, falschen Papieren, Bestechung und Geldwäsche operierte, getarnt als Charity-Initiative. Ronaldinho sollte möglicherweise zum Aushängeschild einer Stiftung werden, die ihrem eigentlichen Zweck nie nachkam und von deren kriminellen Machenschaften Ronaldinho, ohne es zu wissen, einfach ablenken sollte. Für Paraguays Justiz war diese Dalia Lopez jedenfalls eine ganz zentrale Figur, aber sie war ja verschwunden und mit ihr auch wichtige Antworten auf brennende Fragen. Ronaldinho jedenfalls erklärte, er habe von allem nichts gewusst. Vor allem habe er nicht gewusst, dass es sich bei den Reisepässen um betrügerisch ausgestellte Dokumente handelte. Er dachte, die paraguayischen Reisepässe seien so eine Art Ehrung durch das Nachbarland Paraguay gewesen, so wie eine Doktorwürde zum Beispiel oder eine Ehrenstaatsbürgerschaft. Ein Fußballstar bekommt ja ständig irgendwelche kuriosen Ehrungen, von daher hätte ihn das nicht besonders verwundert. Aber dem war ja nicht so. Die Pässe kamen zwar aus staatlicher Hand, aber auf illegale Weise. Sie waren sehr professionelle Fälschungen aus real existierenden Daten mit den Fotos der Brüder. Übrigens bei Ronaldinho mit dem gleichen Foto, mit dem Dalia Lopez ihren Stiftungsmerch versehen hatte. Dass diese Dalia Lopez also involviert war in diese Passfälschung, darf als sehr wahrscheinlich angesehen werden. Roberto soll sie im Gespräch mit dem Journalisten Hernan Rodriguez direkt belastet haben.
Ich stellte dem Bruder, Roberto, nur eine einzige Frage. Wer hat dir geschadet? Und er antwortete, die Frau, Dalia.
Aber sie dürfte nicht die einzige gewesen sein. Dass Ronaldinho selbst etwas von alledem wusste, ist mehr als fraglich, denn den bezeichnete nicht nur ESPN-Journalist Daniele Marcotti, als er über den Fall berichtete, als
not the sharpest tool in the box.
No, obviously not.
Um seine Geschäfte hatte Ronaldinho sich selbst nämlich nie gekümmert. Der war fürs Kicken zuständig. Alles andere regelte sein älterer Bruder, Roberto de Assis Moreira. Er war selbst mal ein sehr talentierter Fußballer gewesen und seit der Vater der beiden 1989 an einem Herzinfarkt gestorben war, war er quasi das Familienoberhaupt und er kümmerte sich liebevoll um den damals erst 8-jährigen Ronaldinho. Als Ersatzvater, da hat er eben gezeigt, wie man kickt und seitdem verband und verbindet bis heute die beiden ein extrem enges Band. Ronaldinho sagt über Roberto noch heute,
mein Idol ist immer mein Bruder gewesen. Der spielte damals ja professionell für meinen Lieblingsclub, Gremio.
Verständlich, Roberto half ihm beim Aufwachsen und bei seiner sportlichen Entwicklung. Später dann als Manager, Organisator, Türöffner. Roberto verhandelte Verträge, plante Termine, unterschrieb Deals, wie zum Beispiel auch die großen Sponsorenverträge Mitte der Nullerjahre mit Nike. Aber er organisierte auch diese Reise nach Paraguay, den Deal mit der Stiftung von Dalia Lopez. Der war selbstverständlich auch über seinen Tisch gegangen. Laut der paraguayischen Staatsanwaltschaft war er es, der überhaupt den Kontakt erst hergestellt hatte. Und wie die Ermittlungen ergaben, wusste Roberto auch ganz genau, dass die Pässe gefälscht waren. Die Staatsanwaltschaft bezichtete ihn im Gegensatz zu Ronaldinho konkret der aktiven Mittäterschaft. Sie warf ihm vor, sich die Ausstellung der falschen Dokumente bewusst zunutze gemacht zu haben. Roberto galt als Schlüsselfigur. Er wusste, er plante, er nahm die Pässe entgegen. Und Ronaldinho, ja, der unterschrieb sowieso grundsätzlich alles, was sein Bruder ihm gab, in blindem Vertrauen. Und das kostete die beiden in diesem Fall für insgesamt 171 Tage die Freiheit. Wobei dieser Knast noch die sehr harmlose Variante eines südamerikanischen Gefängnisses war. Ronaldinho und Roberto hatten nur insgesamt 30 Mithäftlinge, die meisten davon straffällig gewordene Polizisten oder Ex-Polizisten. Handys waren erlaubt, einheitliche Gefängniskleidung gab es auch nicht, stattdessen war wegen der hohen Temperaturen Beach-Outfit angesagt. Die Zellen verfügten zwar nicht über eigene Toiletten oder Duschen, aber hatten immerhin einen Kühlschrank. Und noch mehr, wurde damals im brasilianischen TV berichtet.
In den letzten Tagen wurde bestätigt, dass der Ex-Spieler sogar eine Klimaanlage in seiner Zelle installiert hat. Bei fast 40 Grad Hitze hier in Asunción absolut notwendig. Er hat außerdem einen Fernseher zur Verfügung und hat letzte Woche beim Spiel Liverpool gegen Atletico Madrid begeistert mitgefiebert.
Natürlich brauchte Ronaldinho etwas Anlaufzeit, musste sich erst einmal eingewöhnen, ist ja klar, aber insgesamt klappte das trotzdem relativ schnell.
In den ersten Tagen war Ronaldinho eher zurückhaltend, doch später begann er, sich im Hof frei zu bewegen und mit den anderen Häftlingen zu interagieren. Er gab sogar mehrere Autogramme an Angehörige, die zu Besuch kamen. Und auch Ronaldinho selbst bekam viele Besuche, vor allem von Fußballspielern.
Und er kickte dann auch selbst mit den Häftlingen, wir haben im Intro davon berichtet. Er aß mit ihnen zusammen in der Kantine, soweit das wegen der damals gerade etablierten Corona-Regeln überhaupt möglich war. Und diese Regeln, die vermiesten Ronaldinho dann auch die eigentlich geplante Feier anlässlich seines 40. Geburtstags, den er im Knast verbringen musste. Das schon organisierte Grillfest der Gefangenen musste abgesagt werden. Etwa einen Monat blieben die beiden hier, dann konnten sie gegen eine Zahlung von 1,6 Millionen US-Dollar in einen Hotelarrest gehen, in einer Luxusherberge mit King-Size-Bett, Whirlpool, Fitnessraum, eigenem Fußballsaal und natürlich auch Zimmerservice und ausschweifenden Privatpartys inklusive Damenbesuch. Bis zum 24. August ließen es die beiden sich in diesem Hotel gut gehen, dann sprach die Justiz das Urteil und wie wir ja schon angedeutet hatten, die Hauptschuld für das ganze Schlamassel wurde Ronaldinhos Bruder gegeben, der entsprechend am Ende auch die höhere Strafe kassierte. Circa 110.000 US-Dollar wurden ihm aufgebrummt, während Ronaldinho nur 90.000 US-Dollar zahlen musste. Zusätzlich bekam Roberto noch eine zweijährige Auflage, das Land Brasilien nicht zu verlassen. Also es wurde ein klarer juristischer Unterschied zwischen den beiden Brüdern gemacht. Aber typisch Südamerika werden jetzt viele sagen, dass gerade diese Auflage, 2 Jahre das Land nicht verlassen zu dürfen, nie in Brasilien ankam, nie umgesetzt wurde. Dafür kam aber dann Ronaldinho zurück und er wurde mit großem Presserummel am Flughafen auch empfangen.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Und wir müssen uns diese geschäftliche Verbindung zwischen Ronaldinho und seinem Bruder nochmal genau angucken. Roberto wurde also verurteilt, weil er die Fotos für die gefälschten Pässe verschickt haben soll. Das zumindest konnte man ihm nachweisen. Aber die entscheidende Frage bleibt in dem Verfahren letztlich unbeantwortet. Warum überhaupt diese Pässe? Was war ihr eigentlicher Zweck? Was genau wollte Roberto, was sollten die beiden mit diesen Dokumenten erreichen? Also, wir können nur spekulieren, aber die naheliegendste Erklärung dürfte sein, Ronaldo war ja in Brasilien in mehrere zivilrechtliche Verfahren verwickelt. Seine brasilianischen und spanischen Pässe waren eingezogen worden. Ein neuer ausländischer Pass, der hätte ihm jetzt wieder Bewegungs-, also Reisefreiheit verschafft über Südamerika hinaus. Für die Nachbarländer hätte ja auch der Perso gereicht, haben wir eben gehört. Aber für andere Länder, wichtige Märkte auch für seine Selbstvermarktung, da reichte der Perso eben nicht. Da wäre so ein Reisepass schon von Vorteil gewesen. Eine zweite Theorie besagt, dass Ronaldinho mit den paraguayischen Pässen versuchen wollte, sich vielleicht eine neue Staatsbürgerschaft zu erschleichen. Vielleicht dachte ja Roberto, mit einem paraguayischen Pass ließen sich alte Probleme in Brasilien umgehen. Vielleicht sah er einen juristischen Schlupfwinkel. Das ist jetzt natürlich reine Spekulation, aber in korrupten Strukturen könnte man ja vermuten, dass ein offizielles paraguayisches Dokument, auch wenn es illegal erlangt war, mal als Schutzschild gegen Pfändungen oder Ermittlungen in Brasilien genutzt werden könnte. Also irgendwas jedenfalls, was den Geschäften mit Ronaldinho nützlich war, könnte der Grund hinter diesen Pässen sein. Die dritte Möglichkeit, es sollte tatsächlich einfach nur ein Willkommensgeschenk sein, um Ronaldinho für einen Besuch ins Land zu locken, ihn zu ködern, damit er sich für diese Stiftung einspannen lässt. Doch auch dann stellt sich immer noch die Frage, warum haben die beiden diese Pässe zur Einreise benutzt? Das war ja, wie gesagt, nicht notwendig. Gerichtsfest bewiesen wurde auf jeden Fall keine dieser Theorien für Staatsanwalt Oscar Leal. Allerdings lag laut ESPN dieser Verdacht hier am nächsten.
Unsere Hauptvermutung ist, dass sie gefälschte Dokumente hergestellt haben und dass diese letztlich für kommerzielle Zwecke oder Investitionen verwendet werden sollten, die nicht legal waren.
Was blieb, war die dokumentierte Nutzung der Pässe und die aktive Mitwirkung beim Anfertigen, etwa durch das Bereitstellen der Fotos. Der eigentliche Beweggrund blieb also ungeklärt, wurde aber auch nie zur Hauptsache des Verfahrens gemacht. Der Vergleich, den Ronaldinho letztlich annahm, verhinderte dann auch eine vollständige gerichtliche Aufarbeitung des ganzen Falles, aber vielleicht war ja auch das so gewollt. Welcher Plan auch immer dem zugrunde lag, er war nicht nur illegal, sondern auch naiv. Wahrscheinlich war es eine Mischung aus Übermut und gezielter Risikobereitschaft. Das legen zumindest alle Quellen nahe. Die Staatsanwaltschaft in Paraguay erklärte am Ende, dass Roberto aktiv mit Dalia Lopez kooperierte, sich der Fälschung bewusst war und dennoch die Reise und Dokumente organisierte. Doch es gab keinen klaren Beweis, dass er einen großen Betrug oder gar Geldwäsche plante oder darin in irgendeiner Weise verstrickt war. Wobei auch klar ist, Ronaldinho brauchte natürlich Geld. Zu seiner aktiven Fußballerzeit, da floss Geld in Strömen, auch dank der Geschäfte, die sein Bruder Roberto einfädelte und abschloss. Wie schon gesagt, alles, was mit seinem Bruder zu tun hatte, ging über Robertos Tisch. Ronaldinho hatte ihm Prokura gegeben und die nutzte Roberto damals mit Erfolg. Ronaldinho wurde zu einer globalen Marke. Trikotverkäufe, Sponsorings, Medienpräsenz, alles durchorchestriert vom Bruder. Die perfekte Arbeitsteilung, so schien es. Der eine spielte, der andere organisierte. Und das funktionierte, solange wie Ronaldinho spielte, solange er eine aktive Berühmtheit war. Doch mit dem Karriereende 2015 änderte sich etwas Grundlegendes. Plötzlich war da ja auch kein Verein mehr im Hintergrund, der Strukturen vorgab. Keine PR-Abteilung eines Weltclubs, die half. Keine Verträge mehr, die nochmal durch Dritte kontrolliert wurden. Roberto blieb Manager, aber nun ohne das System, ohne diesen alten Schutzrahmen. Ronaldinho auf dem Zenit zu managen, da würde ich jetzt mal sagen, das ist vergleichsweise leicht. Die Welt klopft an, Sponsoren geben sich bei ihm die Klinke in die Hand. Behörden drückten auch bei kleineren Vergehen gerne mal ein Auge zu, zum Beispiel bei der einen oder anderen Steuergeschichte. Und die Clubs, die kämpften um ihn. Der Manager musste im Prinzip nur auswählen. Der Markt kam also zum Spieler und nicht umgekehrt. Und sonst, ja gut, ein paar Termine sortieren, Flüge buchen, Anfragen filtern, das konnte Roberto, so wie viele es wahrscheinlich gekonnt hätten. Aber Ronaldinho nach dem Karriereende im Gespräch zu halten, als Marke, als Persönlichkeit und damit auch als wirtschaftlicher Faktor, ja, das ist natürlich nochmal eine andere Liga, denn da geht es ja nicht nur um Reaktion, sondern um Strategie und Aktion. Und da reichten Robertos Fähigkeiten offenbar nicht aus, wie die Entscheidungen zeigen, die er in den letzten Jahren dann traf. Die wirkten zunehmend chaotisch und hatten vielfach auch negative Folgen. Die Umweltschäden, ja, die zum Entzug der Reisepässe geführt hatten, sind ein Beispiel. Die waren auf seine Entscheidung zurückzuführen gewesen. Insgesamt floss das Geld bei Ronaldinho immer spärlicher, aber der Lebensstandard der beiden blieb natürlich trotzdem weiter hoch. Somit wurden die Reserven immer weniger, Immobilien wurden gepfändet, um liquide bleiben zu können, und es wurden fragwürdige Geschäfte abgewickelt. Ronaldinho war plötzlich für zweifelhafte Kryptowährungen, posierte schon fast wahllos für Online-Wettanbieter, Energy-Drinks, NFT-Projekte, also fast alles Dinge, die mit Ronaldinho so eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hatten, aber Geld brachten. Er blieb sichtbar, aber eben entkoppelt von seinem bisherigen Ich, dank seines Bruders Roberto, dem ich bei alledem jetzt gar nicht unbedingt böse Absicht unterstelle. Eher vorsichtig formuliert mal die These in den Raum stelle, dass er geschäftlich wohl doch nicht das ganz große Mastermind war, für das er sich hielt, wie ja auch die Geschichte mit dem Einsatz dieser Pässe bei der Reise nach Paraguay unterstreicht. Am 24. August 2020, also nach insgesamt 171 Tagen in Haft und Hotelarrest, endet dann der Fall offiziell. Die Geldstrafen wurden beglichen bzw. aus der Millionenkaution einbehalten. Ronaldinho und sein Bruder, die durften Paraguay verlassen, ohne Schuldeingeständnis, ohne formelle Verurteilung und ohne weitere Konsequenzen, bis auf die, die wir schon genannt haben. Grundlage dafür war ein Deal, den die Staatsanwaltschaft mit Ronaldinhos Kooperationsbereitschaft begründete. Und sein Anwalt erklärte gegenüber der AFP das hier:
Ronaldinho hat kein Verbrechen begangen, weil er nicht wusste, dass der Pass, den man ihm gegeben hatte, gefälscht war.
Ronaldinho räumte ein, den Pass benutzt zu haben, ja, aber nicht gewusst zu haben, dass er gefälscht war. Die Justiz stufte ihn deshalb als prominenten Mitläufer ein, nicht als Drahtzieher, und beendete eben das Verfahren. Die wirklich zentrale Figur, also Dalia Lopez, die ist bis heute untergetaucht und der Fall formal abgeschlossen, aber eben auch nie restlos aufgeklärt worden. Und doch zeigt dieser Fall noch was anderes, denn Ronaldinho, ja gut, der musste ins Gefängnis, nicht wegen Gewalt, wie sein Landsmann Bruno Fernandes zum Beispiel, nicht wegen Sexualverbrechen, wie Robinho, zu beiden haben wir ja auch eigene Folgen hier bei Tatort Sport gemacht, klickt euch da gerne nochmal durch das Tatort Sport Feed im Podcatcher eurer Wahl und hört in diese Folgen gerne nochmal rein. Sondern Ronaldinho kam wegen eines gefälschten Ausweisdokuments in den Knast. Einem Fehlpass, für den er juristisch dann eben verantwortlich gemacht wurde, aber auf den er menschlich nicht vorbereitet war. Denn was hier wie Leichtsinn wirkt, ist ja oft sogar systemisch. Ein Weltstar vertraut blind, weil er es nie anders gelernt hat, weil andere sich immer um ihn gekümmert haben und um seine Angelegenheiten und weil er selbst nie hinterfragen musste. Und genau das ist in der Branche, in der Sportbranche kein Einzelfall, sondern eher die Regel. Das schreibt übrigens auch David Byrne in einer Analyse für Medium.com.
Die meisten Profisportler setzen ihr volles, blindes Vertrauen in ihre Finanzberater und Manager. Völlig ohne Kontrolle.
Viele tun's aus Vertrauen, aus Bequemlichkeit oder eben auch aus Überforderung. Und sie wachsen in einem System auf, das sagt, trainiere, spiele, gewinne, um den Rest kümmern sich andere. Aber dieses System funktioniert nur, solange alles auch wirklich gut läuft, solange Geld fließt, Sponsoren Schlange stehen, der Kalender voll ist. Doch wenn das aufhört, dann bleiben oft Menschen zurück, die nie gelernt haben, eigene Entscheidungen zu treffen, nie verstanden haben, was sie auch unterschrieben haben in all den Jahren zuvor und auch nie erkannt haben, ob sie ausgenutzt wurden oder eben nicht ausgenutzt wurden. Ronaldinho ist ein prominentes Beispiel, aber eben kein Einzelfall. Vielleicht handelte sein Bruder tatsächlich in guten Glauben, das wollen wir ihm mal unterstellen. Aber er hatte eben nicht das nötige Know-how. Aber in anderen Fällen, da wurde sogar absichtlich betrogen. Beispiel Rockstar Sting. Er berichtete 2002 im Independent, wie ihn sein langjähriger Finanzberater heimlich, still und leise um 9 Millionen Dollar betrogen hatte.
Er hatte rund 70 verschiedene Bankkonten in unterschiedlichen Ländern angelegt. Und wenn selbst forensische Buchhalter 2 Jahre brauchten, um das alles zu entwirren, wie hätte ein Bassist das durchschauen sollen?
Und wenn selbst Ding das nicht erkennt, da er ja nur durchaus als intelligent gilt, was ist dann mit Sportlern, die sich nie für Verträge interessiert haben und vielleicht auch gar nicht die Kapazität im Kopf dazu haben, sowas zu tun? Zahlreiche Stars haben Millionen verdient und standen am Ende mit leeren Händen da. Nicht, weil sie das Geld verprasst hatten, sondern weil sie vertrauten Vollmachten gaben, Kontozugriff, Entscheidungsgewalt und weil sie selbst nie gelernt hatten, Nein zu sagen. Viele wurden, teils unwissentlich, dann auch Teil krimineller Netzwerke, warben für dubiose Produkte, wurden in Deals verwickelt, die sie nicht durchschauten und die alles andere als wasserdicht und legal waren und bemerkten erst viel zu spät, wer eigentlich da an ihnen mitverdient. Selbst Legenden wie Franz Beckenbauer unterschrieben Verträge, deren Inhalt sie nach eigener Aussage gar nicht kannten, weil sie sich immer auf andere verließen, weil ihnen gesagt wurde, ja, passt schon. Die Finanzjournalistin Diana B. Henricks, die brachte es in der LA Times auf den Punkt.
Nur wer dein völliges Vertrauen hat, kann dich komplett ausnehmen.
Was lernen wir daraus? Es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen, aber es ist gefährlich, Verantwortung komplett abzugeben. Vertrauen ersetzt keine Kontrolle und schützt eben auch nicht vor den Folgen. Für sein blindes Vertrauen zahlte Ronaldinho einen Preis und er kann von Glück sagen, dass der in diesem Fall deutlich niedriger war als der, den so viele andere Sportler vor ihm zahlten oder nach ihm sicherlich auch noch zahlen müssen. Alle die, die aus seinen Fehlern nichts gelernt haben.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.